Dieses Mal soll es um die Serie gehen, die ich gerade auf meinem Blog veröffentliche, zur Frage, wie geht New Work in sozialen Organisationen? Also New Work in sozialen Organisationen ist ja das Hauptthema dieser Serie. Dazu haben Sie wahrscheinlich schon einige Beiträge gelesen, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht hören Sie auch nur diesen Podcast, dann ist auch gut. Aber da finden Sie eben auf meinem Blog diese Serie zum Thema New Work in sozialen Organisationen. Da will ich kurz ein bisschen drauf eingehen, warum schreibe ich dazu, was ist der Hintergrund und welche Teile habe ich bisher schon veröffentlicht und welche Teile werden noch zu diesem Thema kommen, so dass man zum Thema New Work einfach einen kleinen Überblick darüber hat. Sicherlich nicht abschließend in allen Bereichen, sicherlich lassen sich über viele Punkte weitere Diskussionen führen, lässt sich darin vertiefen, was denn dieses Thema New Work, dieses Buzzword sozusagen, was da in der Gesellschaft zunehmend stärker rumschwebt, was es denn damit überhaupt auf sich hat. Das ist so ein bisschen mein Ziel und mein Anliegen mit dieser Serie. Hintergrund dabei ist, dass ich das Ganze auch nochmal zusammenführen werde. Das sehen Sie auch an dem Schreibstil oder an der Art und Weise, wie ich da drin schreibe. Das ist weniger ein Blog-Stil, der da drin geschrieben wird. Ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend, sondern eben eher ein wirklich, sagen wir mal, Buch-Stil, der da drin verfolgt wird, auch mit entsprechenden Literaturangaben, so dass Sie auch noch weiter nachlesen können, wo meine Informationen herkommen. Zu Beginn aber natürlich der kurze Werbeblock. Dieser Beitrag oder diese Episode des Idee-Quadrat-Podcasts wird gesponsert von der Kommunion meiner zweiten Tochter, die Svea. Hatte gestern Kommunion, ich habe heute noch frei einen Tag, deswegen habe ich zwischendurch kurz mal Zeit, auch diesen Podcast aufzunehmen. Es war ein tolles Fest, wir hatten super Wetter, ein bisschen viel gegessen insgesamt. Das gehört wohl dazu. Es war einfach wirklich schön, Familie, die da war, Freunde, Paten, Tanten, Onkel. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber darum soll es hier mir nicht gehen, sondern hier soll es ja um die Frage New Work gehen. New Work und soziale Organisationen. Der erste Beitrag, den ich dazu geschrieben habe, ist der Versuch einer Definition von dem, was ist New Work eigentlich? Ich gehe später nochmal auf diese einzelnen Beiträge ein bisschen spezifischer drauf ein, deswegen hier nur ganz kurz, erster Beitrag, was ist New Work? Der zweite Beitrag dann in dieser Reihe stellt dann die Frage, warum New Work? Das ist so die eine Seite dabei, also warum sollten sich soziale Organisationen oder warum müssen sich soziale Organisationen mit dem Thema neue Arbeitswelt befassen? Und geht dann aber auch noch auf die Frage ein, wozu New Work? Also diese Trennung dieser beiden Fragen finde ich eigentlich immer ganz relevant. Es wird oftmals übersehen, warum ist eigentlich so der Grund, ja, warum man sich damit beschäftigen muss. Also eher so dieser Blick in die Vergangenheit und in die aktuelle Situation. Und das Wozu stellt dann die Frage nach dem Nutzen, also welchen Nutzen hat New Work für soziale Organisationen? Das ist der zweite Beitrag dazu. Und der dritte, ganz aktuelle Beitrag, den ich jetzt am Sonntag veröffentlicht habe, der heißt, wie geht New Work? Das ist die Frage oder die Zielsetzung dabei, zu sagen, okay, wenn Organisationen sich jetzt auf diesen Weg begeben wollen, ihre Arbeit umzustrukturieren, dann ist das so ein, sagen wir mal, Aufhängerbeitrag dabei mit der Feststellung oder der jetzt schon der Aussage dazu, es ist einfach wahnsinnig schwierig oder was heißt schwierig, wahrscheinlich unmöglich, diese Komplexität, die hinter sozialen Organisationen steht, überall abzubilden oder vor allen Dingen in so einem Beitrag abzubilden. Deswegen ist es sicherlich alles andere als vollständig, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Orientierung, wie man erste Schritte gehen kann, auch welche kleinen, einfachen Maßnahmen man gehen kann, wenn man sich mit diesem Thema New Work befassen will. Ich werde, das ist quasi die Zukunftsankündigung, auch Beiträge dazu verfassen, wo sind die Grenzen für New Work in sozialen Organisationen, also Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme in der Neugestaltung, auch so diese Frage, was passiert mit Mitarbeitenden, die sich eben nicht auf diesen Weg begeben wollen, die damit Schwierigkeiten haben, ist auch völlig nachvollziehbar. Das werde ich in dem nächsten Beitrag auf jeden Fall erläutern. Und ich würde mich natürlich immer darüber freuen, wenn Sie ja, Anregungen, Informationen, neue Ideen zu diesen Beiträgen haben, auch Kommentare dazu, auch kritische Kommentare gerne dazu. Dann freue ich mich darüber, einfach zu lesen, zu hören von Ihnen. Um diese ganze Serie wirklich irgendwie weiterzuentwickeln, gegebenenfalls daraus dann auch nachher einen großen Beitrag zu basteln. Das muss ich dann mal sehen, wie ich damit weiter umgehe. Aber ich glaube, es ist einfach mal ganz gut, so eine Überblicksarbeit darüber zu machen. Genau. Jetzt ein bisschen vertieft, also wirklich nur kurz vertieft auf die einzelnen Beiträge. Was ist New Work als erster Beitrag? Das habe ich, glaube ich, schon mal angerissen in einem Podcast auch dabei, wo ich auf den Ursprung dieses New Work Begriffs gegangen bin, der ja durch Fridtjof Bergmann sehr stark geprägt wurde, beziehungsweise erstmal ins Leben gerufen wurde, diese neue Arbeit. Und der das Ganze, sagen wir mal, als Konzept der Gesellschaftsveränderung, so habe ich das mal zusammengefasst, sieht, mit seiner Dreiteilung, die er dabei hat, diese Erwerbsarbeit zu einem Drittel, die Hightech-Selbstversorgung zu einem Drittel und der Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will, das letzte Drittel der zur Verfügung stehenden Zeit sozusagen, darauf fokussiert Fridtjof Bergmann zu einem Teil. Aber wenn man schon diese drei Teile sieht, Erwerbsarbeit ein Drittel, Selbstversorgung und diese Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will, so wie er das nennt, dann sieht man schon dabei, dass es naja, auch sehr stark auf so eine menschliche, also so eine sehr persönlich-individuelle Ebene runtergeht, Freiheit zu haben in der Gestaltung, wie man arbeiten will, welches Thema, welche Potenziale man eigentlich hat, um dahin zu finden, was man wirklich, wirklich tun will. Also, dass dieser dritte Teil als Kern dieses Konzepts von Fridtjof Bergmann. Das heißt also, da in diesem Kontext hat man eben diese, sagen wir mal, zwei Pole dabei. Also zu sagen, auf der einen Seite die Gesellschaftsveränderung, die Ablösung des Lohnarbeitssystems in der Form, wie wir es hier kennen. Also ja, man geht irgendwo arbeiten, kriegt dafür Geld, dafür kann man sich dann den ganzen Rest leisten, hin zu eben dieser Dreiteilung. Das ist so ja, Überlegung über die Gesellschaftsveränderung als Ablösung des Lohnarbeitssystems. Der zweite Teil dann eben dieser Punkt der sehr individuellen Auseinandersetzung mit der Fragestellung, was will ich eigentlich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Was sind meine Potenziale? Was sind meine Kompetenzen, um zu einer Arbeit zu finden, die ich wirklich, wirklich tun will? Das sind so diese beiden Pole. Und dann gibt es natürlich, wenn man sich auf die Suche begibt nach New Work, neuer Arbeitswelt, Veränderung der Arbeitswelt, diesen großen Bereich der organisationalen Veränderung. Also ja, Organisationen, die neu strukturiert werden, Organisationsdesign, Strukturen, Hierarchien, Unternehmensdemokratie, alles, was so in diesem ganzen, in dieser ganzen Begriffsblase sozusagen unterwegs ist. Und ich habe mich dann in diesem Beitrag aus, sagen wir mal, auch vielen pragmatischen Gründen dafür entschieden, zu sagen, ich fokussiere mich auch für soziale Organisationen auf diese organisationalen Veränderungen, weil das natürlich auch eins meiner Themen ist, ja, meiner Themen, die ich im Blog verarbeite, die ich aber eben auch auf Vorträgen beispielsweise in den Vordergrund stelle, weil die Organisationen natürlich erstmal existieren und die gerade soziale Organisationen stehen ebenso an diesem Punkt, darüber nachzudenken, wie kriegen sie noch genug Fachkräfte, wie können sie da Arbeit so gestalten, dass die Leute tatsächlich dahin kommen wollen als Mitarbeitende, wie kriegen sie aber auch einen wirklichen Nutzen gestiftet für ihre Nutzerinnen, also die Klientel sozialer Organisationen. Und in diesem ganzen Kontext deswegen die Fokussierung auf New Work als organisationale Veränderung. Ja, das ist dann so meine sehr pragmatische Definition. Also ich habe es mal so beschrieben, ich zitiere: New Work im Sinne des Beitrags fokussiert damit auf neue Organisationsdesigns, die Arbeitsgestaltung, auch auf Selbstorganisation, selbstorganisierende Teams, auf agiles Management und vieles mehr mit eben einem spezifischen Fokus auf soziale Organisation. Ja, also sehr pragmatisch. Das ist der Fokus von dieser Serie. Ich denke, dass Ihnen das auch ganz entgegenkommt, nicht irgendwo auf gesellschaftlicher Ebene rumzuschwafeln sozusagen und die individuelle Ebene gegebenenfalls ja mitzudenken, aber eben nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich für soziale Organisationen zu überlegen, wie können die neu anders besser vor allen Dingen gestaltet werden, um damit den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Das war so, ja, der erste Teil. Der zweite Teil, die Frage, warum New Work und wozu New Work? Dazu die erste Orientierung dabei, warum New Work? Also warum ist es an der Zeit, dass sich soziale Organisationen mit einer Veränderung ihrer Organisationen und nicht nur mit klassischem Change Management, wie man das so schön kennt, sondern ja, mit einer tiefgreifenden Transformation, also der Überlegung daran, wie sich diese Organisationen wirklich tiefgreifend verändern können, beschäftigen müssen. Und da stehen auf der einen Seite gesamtgesellschaftliche Veränderungen, also wirklich große Megatrends sozusagen. Das muss ich hier auch nicht nochmal neu wiederholen oder groß in die Tiefe, aber solche Themen wie beispielsweise die digitale Transformation, Digitalisierung, die Globalisierung, ja, also weltweite Vernetzungen, die da entstehen, aber auch sowas wie Individualisierungstendenzen und so weiter. Also alles, was auf dieser großen gesellschaftlichen Ebene passiert, betrifft natürlich auch soziale Organisationen, aber, oder ja, das nicht nur, nicht aber, sondern das nicht nur, sondern hinzu kommen spezifische Herausforderungen für soziale Organisationen, warum die sich mit dieser Veränderung beschäftigen müssen. Das sind die demografischen Veränderungen, ja, also solche Sachen wie eine älter werdende Bevölkerung mit anderen Problemlagen, die dazukommen, aber eben natürlich auch sowas wie dem ganzen Teil des Fachkräftemangels, also weniger junge Menschen, die höhere Anforderungen in sozialen und auch Gesundheitsberufen zu erledigen haben, wodurch natürlich auch also innerhalb der Organisationen große Herausforderungen auf diese Menschen zukommen. Dann gibt es einen Punkt als Herausforderung für soziale Organisationen, der sich mit diesem Thema Ökonomisierung, Privatisierung befasst, also beispielsweise eben auch diese ganze Thematik Sozialunternehmen, also Social Entrepreneurs, die in klassischen sozialwirtschaftlichen, wenn man da diese Trennung überhaupt aufmachen will, Bereichen wildern sozusagen, wodurch es neue Probleme gibt, aber eben auch ganz klar gewinnorientierte Unternehmen, die sich auf diesen Weg machen und sagen wir mal, die Sozialwirtschaft auch als attraktive Branche, um damit Kohle zu verdienen, sehen. Das als Herausforderung auf jeden Fall für soziale Organisationen. Es gibt dann noch den Punkt der ethisch korrekten Handlungen, also diese Beobachtung, diese Transparenz eben auch beispielsweise durch neue Medien, ja, soziale Medien, die dazu zwingt, dass soziale Organisationen noch, also was sie sowieso schon tun, aber noch ethisch korrekter sozusagen handeln, was natürlich die Führungskräfte in arge Bedrängnis bringt, ja, dass sie immer quasi perfekt sein müssen, sie nie irgendwie von ihren Dingen abweichen können. Es gibt dann Diskussionen beispielsweise über Managergehälter in der Sozialwirtschaft. Klar, wenn da jemand irgendwie, was weiß ich, 150.000 Euro pro Jahr verdient, dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist das Soziale an dieser ganzen Geschichte? Auf der anderen Seite, wenn man sonst niemanden für diesen Job kriegt, ja, ist das natürlich ein Problem. Oder, ja, was weiß ich, wenn es überhaupt sonst irgendwie niemanden gibt, der diese Berufe da oder diese Tätigkeiten in diesem Kontext überhaupt noch durchführen wird. Ein weiterer Punkt, weitere Herausforderungen sind neue Qualitätsanforderungen, also dieses ganze Thema Bürokratisierung, Prozesse, Qualitätsmanagement, Dokumentation und so weiter, ist natürlich eine Herausforderung für soziale Organisationen, die dazukommt. Insgesamt kann man natürlich sagen, Komplexität steigt und zwar exponentiell. Die Dynamik eben damit auch, also große Veränderungen innerhalb kürzerer Zeit, die soziale Organisationen bewältigen müssen, mit dieser Feststellung dabei, okay, mit dem tradierten, sagen wir mal ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, tayloristischen Organisationssystem kann es nicht mehr funktionieren. Also die Organisation als Maschine, ja, oben wird am Rad gedreht und dann drehen sich alle anderen Räder. Also wird ganz oft am Rad gedreht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also dieses Verständnis von Organisation kann da nicht mehr passen, weil das kommt an die Grenzen, um überhaupt mit der Komplexität und der Dynamik, der Geschwindigkeit und der vernetzten Veränderungen, der Unsicherheiten und so weiter, die sich da alle ergeben, überhaupt klarkommen zu können. Das als Antwort, also diese verschiedenen Herausforderungen als Antwort auf die Frage, warum sich Organisationen damit befassen sollen oder müssen, nicht sollen, sondern müssten, um die Zukunft bewältigen zu können. Dann ist aber immer noch die Frage, ja, aber wozu denn? Also was heißt denn jetzt eigentlich, also was ist der Nutzen von New Work? Und da sind wiederum unterschiedliche Themen, die dabei sind. Um mit dieser Komplexität und Dynamik klarzukommen, müssen Organisationen in in dieser Sozialbranche, in der Sozialwirtschaft innovationsfähiger werden. Ich meine, dazu habe ich natürlich meine Masterthesis geschrieben, deswegen finde ich das ein wichtiges Thema, weil für mich Innovationsfähigkeit also ganz viele verschiedene Ebenen der Organisation betrifft. Innovation nicht nur verstanden als Neuentwicklung von irgendwelchen Produkten und Dienstleistungen, sondern eben Innovation auch verstanden als Neuentwicklung innerorganisationaler Prozesse, Strukturen, ja, der Neuentwicklung des Aufbaus der Organisation, aber auch als Neuentwicklung beispielsweise der Geschäftsmodelle, ja, der Organisation insgesamt. Spannendes Thema in diesem ganzen Kontext ist immer noch Management-Innovation, also die Frage, wo setzen sich Geschäftsführer damit auseinander, wie sie führen? Ja, also gibt es da nicht auch Alternativen dazu? Das Ganze unter diesem großen Thema Innovationsfähigkeit. Dann muss es darum gehen, die zuvor schon angesprochene Komplexität durch Selbstorganisation zu bewältigen. Also dieses Hierarchische, oben wird entschieden und dann hat man entsprechende Entscheidungen und die müssen dann umgesetzt werden. Das funktioniert in Komplexität und in dieser hohen Dynamik nicht mehr. Dazu braucht es dann wiederum selbstorganisierte Teams, was auch großes Thema von diesen organisationalen Veränderungen ist. Stellt sich natürlich die Frage, wie soll denn Qualität gesichert werden, wenn Qualitätsmanagement, sagen wir mal, nicht mehr das Thema ist, zumindest nicht in dieser Art und Weise, wie das klassisch verstanden wird. Da liefern beispielsweise agile Konzepte, agile Managementkonzepte neue Herangehensweisen, neue Denkweisen, wie eben Qualität auf eine andere Art und Weise sichergestellt werden kann, als über irgendwelche lustigen Qualitätsmanagement-Handbücher, die in irgendwelchen Schubladen vergammeln oder auf irgendwelchen Servern rumliegen, die niemand gelesen hat und die eigentlich eher nur dazu da sind, die Außendarstellung der Organisation sicherzustellen, die innen drin aber ganz, ganz wenig Auswirkungen nur auf eine wirkliche Qualitätsentwicklung haben. Weiterer Punkt, warum oder nee, nicht warum, sondern wozu New Work dient für oder dienen kann für soziale Organisationen, ist in meinen Augen der Punkt der Attraktivitätssteigerung. Also dieser Fragestellung, wo kriegen wir denn eigentlich unsere Mitarbeiter her, neue Mitarbeiter her, Mitarbeiter, die sich auch auf ein, sagen wir mal, schwieriges Arbeitsfeld einlassen. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass die Bedingungen, die soziale Organisationen oftmals bieten, nicht unbedingt die optimalen sind, um neue Fachkräfte anzuziehen. Gegebenenfalls auch, also sagen wir mal, die Sinnorientierung ist dabei sicherlich gegeben, also helfen wollen, soziale Probleme lösen und so weiter, das ist, glaube ich, nicht das Thema, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, da glaube ich, nicht nur, sondern da gibt es auch verschiedenste Studien dazu, die zeigen ganz klar, da ist Entwicklungsbedarf. Ja, deswegen auch da New Work als Möglichkeit der Attraktivitätssteigerung sozialer Organisation. Dann kommt dieses große Thema Agilität, also Schnelligkeit, Wendigkeit, Flexibilität der Organisation unter den Bedingungen der Effektivität und der Effizienz, also die richtigen Dinge zu tun und dann auch noch die Dinge richtig zu tun. Und da bin ich auch oft, da, sagen wir mal, fest davon überzeugt, dass in diesen Organisationen oder in sozialen Organisationen viel Zeit und damit eben auch Geld, viele Ressourcen verschwendet werden, weil man so vor sich hindödelt, so will ich das mal nennen, weil eben Effektivität und Effizienz nicht das Thema sind. Wenn sie das Thema sind, dann sind es Themen der Geschäftsführung, aber nicht der Mitarbeitenden, wo es dann ein Gap gibt dazwischen. Und das macht die ganze Sache dann so schwierig. Da bin ich davon überzeugt, dass agiles Management, Agilität da ein großes Thema sein kann, um da weiterzukommen unter diesem Punkt. Als letzten Punkt, warum, nee, nicht warum, habe ich eben schon mal gesagt, sondern wozu New Work dienen kann, ist der Punkt der Menschlichkeit. Ja, also die Umgebung, in denen wir agieren, ja, also die Umwelten sozusagen, in denen wir unterwegs sind, bestimmen viel von dem, wie wir unser Potenzial entfalten können. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn sich die Bedingungen in den Organisationen anpassen, agiler, lebendiger werden, menschlicher werden, dass dann eben auch die Potenzialentfaltung der Menschen ein ganz anderes Thema werden kann. Ja, also die Ganzheitlichkeit, Emotionen, ja, nicht mehr dieses, ich gebe meine Persönlichkeit an der Haustür ab, sondern ich nehme die mit rein, ermögliche es auch durch meine Potenziale, die ich habe, in der Organisation, in der ich arbeite, entsprechende Impulse zu setzen. So, ja, irgendwie meine Potenziale wirklich mit einbringen zu können, um das Ganze, ja, als menschlichere Organisation zu werden. Und wo soll das Ganze nicht passieren, wenn denn nicht in sozialen Organisationen, die sich sowieso eigentlich, sagen wir mal, eigentlich in Anführungsstrichen, mit Menschen befassen? Ja, warum New Work und wozu New Work? Jetzt als dritter. Und damit zumindest für diese Episode, die dann tatsächlich schon wieder ein bisschen länger wird, abschließender Teil. Ja, und wie soll das jetzt gehen mit diesem New Work? Also ist das denn jetzt halt irgendwie so eine einfache Kiste? Wie kann man das denn jetzt umsetzen? Jetzt stellen wir einen Kickertisch auf und jetzt machen wir halt irgendwie so ein bisschen Kosmetik an unseren Rahmenbedingungen. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, das ist das nicht. Da fühlen sich die Mitarbeiter allerhöchstens, sagen wir mal, veräppelt. Aber dann bleibt die Frage: Wie kann man es jetzt umsetzen? Ich habe geschrieben in meinem Blog, da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Punkte, die da relevant sind in diesem Kontext, andere Ansätze, andere Möglichkeiten heranzugehen. Ich habe damit angefangen zu sagen, ohne die Führung, also ohne die oberste Führungsebene, die eine Neuausrichtung der Organisation will, also nicht nur Neuausrichtung, sondern eine wirkliche Transformation der Organisation hin zu, ja, anderen Organisationsformen. Da funktioniert es nicht ohne die oberste Führungsebene. Das ist manchmal ein bisschen deprimierend, wenn man sich in so einer Organisation drin befindet, weil eine komplette Veränderung der Organisation von unten, also so Bottom-up-Veränderungen, nicht wirklich möglich sind, weil die Menschen, die oben sitzen, aufgrund ihrer formalen Macht, die sie haben als Geschäftsführung, als Inhaber, als Vorstand, Vorstandsmenschen, ja, Aufsichtsgremien des Vorstands, einfach wirklich dazwischen hauen können, ohne dass man da wirklich irgendeine Möglichkeit dabei hat. Die fordern dann wieder, sagen wir mal, traditionelle Managementkonzepte ein, wodurch dieser Wandel, diese Transformation hin zu anderen New Work-Arbeitgebern sozusagen unterbrochen wird. Deswegen nur, wenn die oberste Führungsebene dabei mitspielt, dann ist das überhaupt möglich. Als zweiter Punkt finde ich es relevant, darauf zu schauen, dass wir bei sozialen Organisationen nicht darüber sprechen, eine Organisation neu zu gründen. Diese Neugründung ist relativ in Anführungsstrichen einfacher als der Umbau einer bestehenden Organisation. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass eine bestehende Organisation in dieser Transformation auf zwei Dinge gucken muss. Auf der einen Seite darauf, das Geschäft aufrechterzuerhalten, also weiterzumachen mit dem, was sie sowieso tun, also dem Zweck der Organisation. Und auf der anderen Seite dann eben diesen Wandel der Gesamtorganisation. Das Fachwort, Fremdwort dazu ist Ambidextrie, Beidhändigkeit. Und diese Beidhändigkeit, diese zwei Pole sozusagen unter einen Hut zu bekommen, das ist die wirklich große Herausforderung für bestehende Organisationen. Heißt für mich konkret zu sagen, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Also als Organisation macht es wenig Sinn, darüber nachzudenken, halt eben zu sagen, oh, wir bräuchten komplett neue Mitarbeiter oder wir schmeißen jetzt von heute auf morgen alles um, machen ein komplett neues Organisationssystem. Beispielsweise Holacracy wird da immer irgendwie angebracht in diesem New Work-Kontext. Also so ganz andere, ja, Organisationssysteme, Betriebssysteme der Organisation. Das macht wenig Sinn, sondern erstmal zu gucken, was passt denn für unsere Organisation als erste Veränderung, als erster Veränderungsschritt und nicht von heute auf morgen alles komplett über den Haufen zu werfen. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Ganze den Bach runtergeht. Das heißt natürlich konkret, erstmal auf diesem Weg braucht es eine Analyse. Analyse ist sicherlich das falsche Wort. Eine Beobachtung der Organisation, ein Hineinspüren in die Organisation, was denn überhaupt ist. Also wirklich nur diesen Ist-Zustand erstmal wahrzunehmen, zu spüren, mit diesem Ist-Zustand erstmal umzugehen. Punkt 3. Es braucht natürlich ein Also natürlich ist ein bisschen einfach. Es braucht ein New Work Mindset. So habe ich das genannt. Das klingt auch ein bisschen schwurbelig, die ganze Sache. Heißt aber konkret, es braucht ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen entwicklungsfähig sind. Ja, also wenn ich da jemanden habe, der 55 Jahre alt ist, seit, sagen wir mal, 25 Jahren auf seinem Posten sitzt, den er da hat, und eigentlich agiert, also wenn er mal Dienst nach Vorschrift machen würde, dann wäre das da schon mal eine ganz super Sache. Davon auszugehen, dass die Menschen sich trotzdem oder vielleicht auch sogar gerade deshalb entwickeln können, dass es möglich ist, mit diesen Menschen eben auch das, was ich vorher gesagt habe, mit den Menschen, die da sind in der Organisation, Entwicklungen ermöglichen zu können. Es gibt diese Führungstheorien, Theorie X und Theorie Y von Douglas MacGregor, heißt der, 1960er Jahre schon entwickelt. Also das X-Modell setzt eben auf diesen Druck von oben. Durch mehr Druck kommt hinten mehr raus, weil die Menschen, die dazwischen stehen, irgendwie ja, meistens faul sind und entsprechenden Druck brauchen, wodurch sie sich natürlich dann wieder zurückziehen. Dadurch bestätigt sich auch so ein System. Die Theorie Y sagt im Gegensatz dazu, ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen Freiheiten haben, wirklich das tun zu können, was sie tun wollen, dann entwickeln die sich auch, dann sind sie innovativ, dann bringen sie auch die Organisation weiter, wodurch sich auch eben dieses Menschenbild in der Führung beispielsweise oder in der Art, wie mit Menschen umgegangen wird, bestätigt. Wie gesagt, so ein New Work Mindset braucht es bei den mit dieser Veränderung, ja, oder mit dieser Veränderung betrauten Menschen dabei. Die sind natürlich angefangen von den Führungskräften, die die Verantwortung dafür haben, bis aber eben auch dann nach und nach alle Mitarbeiter, die diesen Wandel mitmachen müssen. Und dann wird sicherlich, das ist auch relativ absehbar, Menschen geben, die sagen, nee, ich hänge an meiner Macht, ich hänge an meinem Ego, ich hänge an meiner Profilierung, meiner eigenen Person, ohne den Sinn und Zweck der Organisation im Vordergrund zu haben. Und da muss man dann auch irgendwann sagen, naja gut, von den Menschen muss man sich dann auch gegebenenfalls trennen, oder sie, wenn es möglich ist, in einer Organisation so lange aushalten, bis die Zeit die entsprechenden Sachen regelt. Punkt 4, die ich geschrieben habe oder den ich dabei angemerkt habe, ist die echte Arbeit. Ich habe es als Real Work bezeichnet. Klingt ein bisschen komisch und ich habe diesen Punkt von Lars Vollmer aus dem Buch Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen, der eben diese Unterscheidung macht zwischen Theater, was oftmals gespielt wird in Organisationen. Und er versteht unter Theater all diese Tätigkeiten, die angefangen von Qualitätsmanagement über irgendwelche Regelungen in der Organisation und so weiter. Also alles diese ganzen, sagen wir mal, Tätigkeiten, die für den Nutzen oder für den Zweck der Organisation null Mehrwert bieten. Ja, ich habe oft das Gefühl, wenn man in größeren Organisationen, wenn ich da bin, dass die Organisationen sich zu einem großen Teil wirklich nur um sich selber drehen. Das ist faszinierend, fängt bei Dienstreiseregelungen an, geht über Budgetierungen, geht bis hin zu eben Qualitätsmanagement, Prozesse, die eingehalten werden müssen und so weiter und so weiter. Alles nur Dinge, die sich um sich selber drehen, ohne dadurch einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Und das heißt, für den Wandel hin zu einer anderen Arbeitsgestaltung, hin zu einer anderen Art von Zusammenarbeit, ist es notwendig, echte Arbeit zu liefern, also oder zu ermöglichen, also die Arbeit, die tatsächlich einen Mehrwert für den Zweck der Organisation, also in unserem Fall soziale Organisationen, für die Probleme der Menschen, mit denen man Zusammenarbeit liefert und nicht für die Beschäftigung mit der eigenen Organisation. Nächster Punkt, Zusammenarbeit heißt konkret, wenn ich selber alleine als Einzelunternehmer, wie ich das ja, sagen wir mal, zu einem Teil zumindest in meiner Person irgendwie tue, dann bin ich natürlich dabei sowieso darauf angewiesen, dass ich mich selbst organisiere, dass ich den Zweck der Organisation möglichst groß, möglichst gut erfülle und so weiter. Das ist natürlich die Ausnahme dabei. Wenn aber Menschen zusammenarbeiten, da wird immer von Teams gesprochen und wir sind ein tolles Team hier und so. Wenn man aber genau hinguckt, eigentlich hat das mit Team ganz wenig oder oftmals ganz wenig zu tun. New Work oder neue Arbeitswelten in diesem Kontext sind aber eben auf diese Teamarbeit angewiesen, also die Zusammenarbeit, um wirklich komplexe Probleme zu lösen. Und selbst wenn ich auf mich selbst als zu teilen Freiberufler dann in diesem Kontext gucke, auch da arbeite ich mit vielen Menschen zusammen, die mich inspirieren, die mich weiterbringen, denen ich versuche, Dinge zu ermöglichen, die ich irgendwie weiterbringe dabei. Und diese Kombination aus dem Ganzen, die würde ich als echte Zusammenarbeit bezeichnen, die notwendig ist, um eben New Work sozusagen zu ermöglichen. Dann kommt man zu diesem Thema Werte, Prinzipien agiler Zusammenarbeit. Das ist das ganze Thema agiles Management. Kann man sehr vertieft einsteigen, will ich hier gar nicht tun. Habe ich schon einige Beiträge auf meinem Blog geschrieben. Ich habe dann als nächsten Punkt, um damit einzusteigen, die Organisation zu verändern, das Weglassen geschrieben. Weglassen heißt, zu überlegen, welche Prozesse, Strukturen kann man denn weglassen, damit sich die Organisation verändert, weil New Work in meinem Verständnis nicht bedeutet, zusätzlich irgendwas anderes zu machen. Das wäre wie dieses, was ich eben schon angesprochen habe, dieses Holacracy-Betriebssystem auf die Organisation stülpen. Das, glaube ich, macht tatsächlich wenig Sinn, vielmehr zu gucken, was haben wir, welche Prozesse, welche Rituale, welche Regeln, welche Vorgänge in der Organisation haben wir und was können wir davon weglassen. Durch dieses Weglassen gibt es mehr Freiheiten für die Menschen, die arbeiten. Es gibt systemisch betrachtet innerhalb des Systems gibt es eben mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch sich das System ändert. Nicht unbedingt zwingend in die Richtung, die man sich erhofft hat, aber es verändert sich. Und das ist schon mal die wesentliche oder eine der wesentlichen Hauptsachen. Ich habe dann noch einige Maßnahmen geschrieben, was man tun kann direkt, also welche kleinen, einfachen Maßnahmen auch irgendwie ganz, ganz interessant sind. Bastian Wilkert, mit dem ich da ja schon einen Podcast gemacht habe, nennt beispielsweise die drei Möglichkeiten des Wissensaustauschs in einer regelmäßig stattfindenden, aber strukturierten Mittagspause. Also da wird jemand eingeladen, der zur Mittagspause kurz ein Thema vorstellt, wozu diskutiert wird. Dazu gibt es vielleicht Pizza oder so, keine Ahnung. Das wäre so eine kleine Möglichkeit, um anders Vernetzung und Wissensaustausch zu ermöglichen. Die zweite, etwas größere Möglichkeit definitiv wäre dann die Durchführung von Corporate Barcamps, also dieses Barcamp-Format auf Unternehmen, größere, gerade größere Verbände oder größere Organisationen in diesem Kontext zu übertragen. Und dann schlägt er noch das Unternehmens-Meetup vor, ein, ja, sagen wir mal, kleine, formlose Treffen zu bestimmten Themen, ja, wo sich ein paar Mitarbeiter treffen, um diese Themen weiter voranzubringen. Auch eine ganz spannende Sache. Es gibt noch, das habe ich im Blog nicht geschrieben, dieses Format des Lean Coffee. Ja, das hat ist auf dem Blog Agile Verwaltung. Ich muss mal gucken, ob ich es verlinke in den Shownotes hier zu der Episode. Das ist auch ein ganz spannendes Format, wo sich einfach Menschen innerhalb relativ kurzer Zeit über neue Themen innovativ austauschen und eben dadurch Vernetzung ermöglichen. Ich habe da noch im Beitrag geschrieben, dieses Konzept, was aktuell breit diskutiert wird, Working Out Loud, ja, also die transparente, offene Zusammenarbeit im Netzwerk, ja, als Schlüsselqualifikation in einer vernetzten Arbeitswelt. Also ich muss es quasi nach außen tragen, ich muss mit mehr Menschen darüber sprechen, um es weiterentwickeln zu können. Das ist so der eine Punkt. Und angeführt habe ich auch noch die Social Innovation Night, das natürlich als zum einen Eigenwerbung, weil ich die hier in Freiburg relativ erfolgreich jetzt zum vierten Mal durchgeführt habe und die aber auch ermöglicht, ja, innovative kleine Projekte, neue Ideen innerhalb der Organisation in einem netten, aber ja, sagen wir mal, ein bisschen unkonventionellen Abend den Mitarbeitenden innerhalb der Organisation vorzustellen, um daraus zu lernen. Ja, andere Abteilungen stellen was vor oder abteilungsübergreifend wird was vorgestellt. Meine Überlegung dann dabei war noch zu sagen, ja, okay, welche Beispiele aus dem, also organisationale Beispiele aus dem sozialen Bereich gibt es denn eigentlich? Da findet sich ehrlich gesagt nicht so viel aus diesem klassisch sozialwirtschaftlichen Bereich. Vielleicht, das wäre eine These, weil die Organisationen das gar nicht so nach außen darstellen, sondern einfach schon so arbeiten. Das wäre interessant. Also falls jemand von Ihnen in so einer Organisation arbeitet, die viele Dinge anders macht, Management, Führung, Organisationsstrukturen anders macht, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn Sie mir das mitteilen könnten, um das einfach mal zu sammeln in diesem Kontext. Es kann aber auch tatsächlich so sein, das wäre die zweite These dabei, dass unsere sozialen Organisationen tatsächlich so schnarchig sind, sehr negativ formuliert, dass es wahnsinnig schwierig ist, da entsprechende Veränderungen reinzubringen. Das wäre schade. Wie gesagt, ich würde mich über diesen ersten, über die erste These mehr freuen, wenn die sich bestätigen würde und ich ganz viele Zuschriften dazu kriege. Wir bei uns hier in Organisation XY machen es aber ganz anders. Ja, also das als jetzt tatsächlich ein bisschen längere Zusammenfassung zu meiner Serie. Was ist New Work? Warum und wozu New Work? Und dritter Teil, wie geht New Work? Teil 4, damit komme ich dann zum Abschluss, wird darum gehen, wo sind die Herausforderungen und Grenzen von New Work für soziale Organisationen. Dieser Satz oder dieses oft zitierte Zitat, kann man das so sagen, oft zitiertes Zitat von Georg Christoph Lichtenberg, passt für mich eigentlich relativ gut auf dieses ganze Themenfeld. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Ja, also versuchen Sie, probieren Sie aus, seien Sie experimentell, machen Sie neue Ideen oder haben Sie neue Ideen, wie Ihre Arbeit bei Ihnen auch anders gestaltet werden kann. Probieren Sie es aus, um einfach mal neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt, dahin zu kommen, neue Organisationen der Sozialwirtschaft zu gestalten und da ein bisschen Bewegung reinzubringen, weil sonst wird es relativ sicher so passieren, dass die Bewegung von außen reingebracht wird. Und da ist so die Frage, ob wir das wirklich wollen oder ob Sie das wirklich wollen für Ihre Organisation. Da bin ich mir nicht so sicher. Soweit diese etwas längere Episode. Meine Nase ist ein bisschen zu, habe ich das Gefühl. Das könnte aber auch gut durch die Pollen kommen, den Blütenstaub, der hier rumfliegt. Endlich Frühling sozusagen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Hoffentlich ein bisschen Sonne, hoffentlich ein bisschen Wärme auch bei Ihnen. Und genau, falls Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn Sie die bewerten bei iTunes und so weiter, bla bla. Das kennt man ja von Podcasts, aber würde mich wirklich freuen, einfach ein Feedback von Ihnen zu bekommen, ob diese Themen, die ich da anspreche, für Sie relevant und spannend sind, ob Sie davon auch wirklich was mitnehmen. Wie gesagt, in diesem Sinne, machen Sie es gut, viel Spaß, bis dahin, ciao, ciao.